Life after Lehramt.
Let's face it, es gibt so unglaublich viele Lehrkräfte, die einen Scheißjob machen. Können wir das bitte mal aussprechen? Es gibt so viele katastrophale Kollegien, es gibt so viele schlechte Schulleitungen, es gibt so viel Scheiße, die hinter den Kulissen abläuft. Und ich sage immer wieder, Coach von Lehrkräften in der Krise. Und ich weiß das auch von anderen Lehrercoaches. Du kannst dir nicht vorstellen, was uns täglich erzählt wird. Du kannst es nicht fassen, was in deutschen Lehrerzimmern abgeht und womit dann aber auch Lehrkräfte mundtot gemacht werden.
Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich meine Meinung abgeben, meinen Senf dazugeben zu einer aktuellen Kontroverse rund um Andreas Schleicher, auch bekannt als PISA-Chef Schleicher oder eben der OECD-Bildungsdirektor. Und vielleicht hast du es verfolgt, wenn nicht, dann wirst du jetzt hier in dieser Folge noch natürlich abgedatet. Der Andreas Schleicher hat sich in den letzten 2 Wochen mehrfach kritisch über Lehrkräfte geäußert, nämlich einmal in der Stuttgarter Zeitung und dann das Gleiche nochmal aufgenommen in der Zeit. Und was er da genau gesagt hat, das möchte ich dir natürlich gleich einmal wiedergeben. Warum ist das aber insbesondere spannend? Weil die konservativen Lehrerverbände volle Kanne darauf eingestiegen sind und Schleicher und eigentlich die ganze PISA-Studie daraufhin jetzt canceln wollen. Ich finde es ganz amüsant, dass die Konservativen jetzt Schleicher canceln wollen, weil dieses Canceling, das ist ja eigentlich was, was man der Linken, der progressiven und woken Szene nachsagt. Aber hier sieht man es mal genau andersrum. Da kritisiert jemand Lehrkräfte und der Philologenverband oder der Deutsche Lehrerverband, die finden das so empörend, dass sie dem Professor Schleicher, der im Übrigen seit 30 Jahren Bildungsforscher in der vergleichenden Pädagogik ist und seit den 90er Jahren diese PISA-Studie konzipiert hat und eben seitdem durchführt, dass sie ihm jegliche Kompetenz absprechen und jegliche Berechtigung, sich irgendwie zur Schulsystemdebatte zu äußern, und dass die PISA-Studie, die ja jetzt jüngst auch nochmal einen Abfall der deutschen Ergebnisse diagnostiziert und aufgezeigt hat, also dass sie diese PISA-Studie am liebsten aussetzen würden, darüber möchte ich heute mal meinen Senf dazugeben. Ich habe lange überlegt, ob ich dazu überhaupt was sage. Also was heißt lange? Ist ja erst seit ein paar Tagen, ne? Also ist eigentlich noch brandaktuell. Aber ich habe die Zähne aufeinander gebissen und erstmal nichts dazu gesagt. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass unter unseren Kundinnen und Kunden das Thema aufgegriffen wurde und auch deutlich kritisch sich gegen Schleicher geäußert wurde, was auch vollkommen in Ordnung ist und vollkommen fair. Ich habe aber darauf verzichtet, selber in diese Diskussion einzusteigen, weil ich dachte, ja, muss ich da jetzt auch noch was zu sagen. Mittlerweile juckt mich das Thema aber dermaßen, weil ich die Reaktion des Philologenverbandes und des Deutschen Lehrerverbandes so überschießend und auch so überschießend peinlich finde, dass ich mich jetzt dazu durchgerungen habe, dazu doch was zu sagen. Auch unter anderem, weil ich in den letzten 2 Tagen sowohl auf Social Media als auch auf Spiegel Plus, also hinter der Paywall, gelesen habe, da äußern sich auch einige größere namhafte Bildungsinfluencer zu, wenn man das so will. Also Bob Blume, Lydia Klaes wurden dazu konsultiert und haben dazu auch was geschrieben. Und da dachte ich, okay, da sieht ja jemand die Dinge ganz ähnlich wie ich. Vielleicht darf ich mich dann doch mit meiner Meinung rauswagen. Und das tue ich jetzt hiermit. Noch kurz zu meiner Beziehung zu den involvierten Parteien sozusagen, also zu Andreas Schleicher, aber auch zum Philologenverband und dem Deutschen Lehrerverband. Ich hatte mit allen schon Kontakt. Mit Schleicher war ich schon zusammen in einem Radiointerview und letztes Jahr im Juni auf einem Podium, nämlich vom Deutschen Lehrerverband und der Konrad-Adenauer-Stiftung veranstaltet, also nämlich ja dann von konservativen Podiumsveranstaltern, und da wurde er auch besetzt in dieser Runde. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da knallen Welten aufeinander. Und ich habe auch schon mal eine Folge in diesem Podcast gemacht, in dem ich genau diese Veranstaltung etwas seziert habe. Da habe ich nämlich auch die Verbandswelt nochmal deutlich besser verstanden. Die ganze Bayern-Connection, denn letztlich sitzen da alte weiße Männer aus Bayern vom Deutschen Lehrerverband und auch vom Philologenverband und vom Deutschen Realschullehrerverband, wobei dazwischen sitzt dann nicht nur ein alter weißer deutscher Mann, sondern auch eine alte weiße deutsche Frau, die Steigbügelhalterin ist für das ganze konservative Männerkonsortium da, die sich jetzt auch ganz lautstark geäußert hat gegen den Andreas Schleicher. Ja, okay. Und dann sitzt diese Runde da und teilt ihre Ansichten und alle hauen sich auf die Schulter, wie einig sie sich sind. Und dann sitzen da noch so ein paar Kontrapunkte auf dem Podium. Das war dann ich und der Andreas Schleicher. Es war sehr schön. Und zwei Tage später war ich auf dem PXP-Festival. Das ist ein progressives Bildungsfestival in der Berliner Wuhlheide. Und da war dann wiederum die totale andere Seite der Medaille, nämlich progressive Bildungsinfluencer von Bob Blume über Margret Rasfeld. Richtig viele große Namen, die wiederum sich dann in ihrer Bubble so ein bisschen gepusht haben. Ne? Also ich kenne beide Seiten und ich will mich jetzt nicht eindeutig einer Seite zuordnen, aber wenn du diesen Podcast verfolgst, dann weißt du schon, dass ich auch eher progressivere Ansichten vertrete. Aber ja, mich hat das einfach angeheizt, das hier zu sehen, denn ich bin eigentlich immer, wenn der Andreas Schleicher zu Wort gebeten wurde in der Vergangenheit, positiv angetan davon, wie sehr er die Debatte um das Schulsystem erden kann, durch seinen Blickwinkel als Statistiker. Denn letztlich, ja, kannst du die Augen davor nicht verschließen, dass in den gleichen standardisierten Tests andere Nationen ganz, ganz anders abschneiden. Klar kann man das dann unterschiedlich interpretieren und auswerten, aber letztlich diese Emotionalität und auch diese politische Programmatik, die da oft aufeinander knallt auf solchen Podien, die kann der Schleicher immer unglaublich kenntnisreich erden und dafür schätze ich ihn sehr. Und lehrerkritische Positionen sind nichts Neues für Schleicher. Das habe ich in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach verfolgt und es ist überhaupt keine Neuigkeit, die Dinge, die er jetzt geäußert hat in der Stuttgarter Zeitung und in der Zeit, sondern das hat er eigentlich am laufenden Band schon gesagt. Ich fasse es mal kurz zusammen. Solche Dinge wie, der Lehrberuf ist zwar in Deutschland sehr gut bezahlt, aber eigentlich wenig attraktiv. Das Schulsystem ist noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen und Lehrkräfte müssen sich dafür teilweise auch an die eigene Nase fassen. Solche Positionen sind ein alter Hut, wenn man Schleicher verfolgt. Okay, was hat er denn nun gesagt, der gute Mann, dass er jetzt hier so geteert und gefedert wird? Die ganze Misere nahm ihren Ursprung am 19. Januar in der Stuttgarter Zeitung unter der Überschrift PISA-Chef übt harte Kritik an deutschen Lehrern. Der ganze Artikel ist hinter einer Paywall und das heißt, die Leute, die darüber debattieren, die haben garantiert nicht alle die Stuttgarter Zeitung abonniert und diesen ganzen Artikel gelesen. Das heißt, man debattiert ja letztlich über die Headline. Und dann entsteht so ein selbstreferenzielles Ping-Pong in den Medien, wo eigentlich nur noch folgende journalistische Beiträge Bezug nehmen auf das, was da vorher geschrieben wurde, aber gar nicht mehr auf das, was Schleicher wahrscheinlich eigentlich gesagt hat, sondern nur das, was da in Auszügen zitiert wird. Und jetzt kommen ein paar Auszüge. Was hat er denn gesagt? Also, Zitat. Ich habe ganz ehrlich wenig Verständnis für Lehrer, die nur darauf pochen, dass sie überlastet seien. Eine solche Haltung würde in keinem anderen Job akzeptiert. Deutschland ist beim Lehrerberuf noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Schülerinnen und Schüler sind relativ gut darin, auswendig gelerntes Wissen wiederzugeben. Vielen fällt es aber schwer, ihr Wissen auf neue Zusammenhänge zu übertragen. Sie können Fakten nicht gut genug von Meinungen unterscheiden. Die deutschen Lehrer sind im internationalen Vergleich sehr gut bezahlt. Lehrkräfte können sich nicht einfach darauf zurückziehen, dass sie viel zu tun haben und dass sie sich deshalb nicht gemeinsam mit Kollegen treffen könnten, um bessere Unterrichtskonzepte zu entwickeln. Mehr Geld ist immer gut, doch nicht notwendig. Man kann auch ohne zusätzliches Geld große Verbesserungen erreichen. Es geht darum, die Mittel dort zu konzentrieren, wo sie am meisten gebraucht werden. Und das ist erstens in den Grundschulen und auch schon davor und nicht so sehr in den Gymnasien. Meine Bitte an die Lehrer ist, machen Sie sich auf den Weg. Schauen Sie nicht nach oben, sondern im Lehrerzimmer direkt zur Kollegin oder zum Kollegen neben sich. Lehrer können gemeinsam an Schulen viel zum Guten verändern. Dafür braucht es keinen Erlass aus dem Kultusministerium. Zu viele Lehrer sehen sich in erster Linie als Befehlsempfänger, die im Klassenzimmer statisch einen Lehrplan abarbeiten müssen. Oh, oh, oh. Und dann brach die Hölle rein über den armen Andi. Nämlich die geballte Hate von Lehrer Deutschland. Die geballte Hate? Naja, nicht so ganz, denn mittlerweile habe ich festgestellt, dass durchaus einige Lehrkräfte das so unterschreiben können. Denn man muss sich ja nicht angegriffen fühlen, wenn man selber von sich weiß, ich mache es anders, mein Kollegium macht es anders. Das, was, glaube ich, viele pikiert, ist, dass hier nicht differenziert wird. Aber wer weiß, wie Medien arbeiten, wer weiß, wie Presse und Print arbeitet, der weiß, es gibt knallharte Zeichenlimitierungen und für Differenzierung ist da überhaupt kein Platz. Ich war mittlerweile wirklich schon so oft in Zeitschriften, Zeitungen und auch im TV und es geht letztlich nicht um Differenzierung. Es geht immer um überspitzte Meinungen. Es werden immer die pointiertesten Lines rausgegriffen, denn das macht Quote, das macht Klicks. Und es wird immer gesagt, naja, die Aussage von Ihnen, die mussten wir streichen. Wir wollen ja jetzt nicht noch ein zweites Fass aufmachen. Ich habe eine ganz harte Zeichenlimitierung von XY und die Chefredaktion, die hat mir sowieso schon 3 Absätze gestrichen. Das ist die Realität. So, ganz ähnlich ist es im Radio und im Fernsehen, da geht es nur dann eben nicht um Zeichen, sondern um Sendesekunden. Und wenn man da jetzt irgendwie noch einen Kontrapunkt einführen will, dann braucht der ja seine 30 Sekunden oder vielleicht ja auch seine 1,5 Minuten, damit man den Punkt nach Hause fahren kann. Und dann wird der auch eher eingespart. Und eindimensionale Aussagen werden dann halt so hingeschrieben und ausgestrahlt. Denn letztlich geht es natürlich um Klicks und es geht darum, eine Debatte anzufachen unter den Kommentaren von Artikeln. Und das kann man am besten, indem man was ganz Pointiertes abliefert. Und je mehr sich darunter tut in Kommentaren, umso mehr wird so ein Artikel auch vom Algorithmus gefeatured, angezeigt und so. Also es ist ein durchaus bedenkliches Ding, dass Presse sich zwangsläufig so entwickelt, dass sie wenig differenziert sein muss, um überhaupt noch gelesen zu werden. Und ich vermute, dass dieser Aussagen Schleichers jetzt auch genau dieser Axt zum Opfer gefallen sind. Aber ich kann es nicht wissen, ne? Die Aussagen haben wir jetzt hier im Raum. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, hättest du mich vor 10 Jahren dazu befragt, dann hätte mich das auch mehr oder weniger empört. Denn vor 10 Jahren war ich einfach ganz anders drauf. Ich saß in meiner gymnasialen Bubble, in meinem täglichen mich mega anstrengen, mir total den Hintern aufreißen und ich habe damals sogar so einen OECD- und PISA-kritischen Blogartikel geschrieben. Wenn ich den heute lese, denke ich, oh Jesus. Ja, ich habe einiges verändert an meinen Ansichten dazu. Aber ich kann es total verstehen. Wer sich täglich den Hintern aufreißt und versucht, was zu verändern, dann kriegt er so eine Klatsche. Dann kann man das auch schon mal persönlich nehmen. Gleichzeitig wissen wir alle doch, es gibt zuhauf Kolleginnen und Kollegen, die einfach komplett gestrig sind, bremsend sind, auch ätzend sind im Umgang mit Schülern, die methodisch nicht am Zahn der Zeit sind, die digital überhaupt nichts auf dem Kasten haben, die eine Scheißegal-Haltung haben. Und ich habe in diesem Podcast auch schon wirklich viel darüber gesprochen. In Folgen, wo ich zum Beispiel Lehrergesundheitstypen vorstelle und wo die Bilanz war, nur 15% aller Lehrer sind überhaupt der Gesundheitstyp. Alle anderen haben bedenkliche Muster bis hin zu pathologischen Mustern, wo ich gesprochen habe über dissoziative Muster von Lehrkräften, also pathologische Veränderungen der Psyche von Lehrkräften, die sie schlichtweg nicht therapierbar machen. Das war die Podcast-Folge Merkst du's noch? Und da habe ich vorgestellt, was passiert eigentlich in einer Psyche, die permanent so torpediert wird von außen, die entwickelt Abwehrmechanismen und ist hinterher nur noch zynisch, nur noch analytisch und lässt gar nichts mehr an sich ran. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die kennen wir doch auch. Und ich hatte eine Podcast-Folge zum Thema: Macht das Beamtentum aus Lehrkräften lebensängstliche Duckmäuser? Das Thema Angst und Kadavergehorsam ist unglaublich verbreitet in deutschen Lehrerzimmern. Wer will mir denn jetzt sagen, dass das deutsche Schulsystem mega krass am Zahn der Zeit ist und dass man deutsche Lehrkräfte auch einfach gar nicht kritisieren darf? Das wissen wir doch. Und hinter vorgehaltener Hand lästern doch alle darüber. Und man hat im Kollegium die wirklich bedenklichen Kollegen und Kolleginnen Fälle vor sich, wo man denkt, ach du Scheiße, so will ich nicht werden. Was geht denn mit dem? Und es gibt auch so viele Lehrkräfte, die das täglich berichten und auch nicht nur über Einzelfälle in ihrem Kollegium, sondern teilweise über ganze Kollegien. Jetzt will ich nicht sagen, dass das der Standardfall ist in Deutschland. Wir alle wissen, es gibt Leuchtturmschulen, es gibt super innovative Schulen, es gibt super innovative Lehrkräfte, die reißen sich täglich den Hintern auf, die machen genialen Unterricht, die gehen auch über ihre Kräfte. Denen vorzuwerfen, ja, sowas ging in anderen Jobs aber nicht durch. Das wäre schon extrem unfair. Also ich denke, diese mangelnde Differenzierung, die hat hier jetzt hier so einen lauten Aufschrei provoziert. Aber in den Kernaussagen kann man doch eigentlich nur zustimmen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Deutschland ist beim Lehrberuf noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen? Ja, worüber unterhalten wir uns denn hier in diesem Podcast die ganze Zeit? Ich glaube, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich auch der Meinung, da geht noch was. Den Lehrberuf kann man durchaus weiterentwickeln, denn dann würde ich ja vielleicht bleiben. So, auch dieses ständige Pochen auf die Überlastung und vor lauter Überlastung eben gar nichts mehr packen. Ich pack mich da an die eigene Nase. Ja, ging mir auch so. Und gleichzeitig muss man es sich dann aber gefallen lassen, dass ein Gegenüber, das durchaus kompetent ist, auch spiegelt, naja, es gibt jetzt schon eine ganze Menge Lehrkräfte, die zur Erhaltung des Status quo aktiv beitragen. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Ganz viele Lehrkräfte machen das ja auch einfach, weil sie viel zu fertig sind für Veränderung. Veränderung ist immer ein Energieaufwand. Veränderung kostet mehr Energie als den Status quo beibehalten. Und wenn den Status quo beibehalten einem schon so den Stecker zieht, ja, kein Wunder, dass man dann keinen Bock mehr hat, dann noch groß irgendwie in schulischen Gremien rumzuhängen und sich zu überlegen, wie können wir das denn jetzt hier grundsätzlich anders machen. Man muss seine eigene Familie zusammenhalten, man muss gucken, dass man nicht vor die Hunde geht. Ich kann es verstehen. Aber gleichzeitig kann man doch dann nicht einen Lynchmob aufbeschwören, wenn da jemand kommt, der zart andeutet, naja, liebe Lehrkräfte, ihr habt's aber schon auch irgendwie in der Hand, ne? Ihr könnt ja jetzt nicht abwarten, dass irgendwie alles von oben irgendwann mal geregelt wird. Er friert die Hölle ein, muss ich ja nun sagen. Und worauf Schleicher ja hinweist, ist, es gibt viele ungenutzte Spielräume. Man gucke sie sich an, die Alemannenschule in Wutöschingen oder die Gelbe Schule oder irgendwie so Paradebeispiele, wo sie alle hinrennen, um dort zu hospitieren mit offenen Mündern, wie Schule auch funktionieren kann. Und all das ist legal. All das ist im Spielraum der Gesetzgebung. Keine dieser Schulen überschreitet da irgendwelche Grenzen, wenn sie Noten abschafft, Fächer abschafft, Klassenräume abschafft. All das geht. Und das sind Spielräume, da hat sich diese Schule entschieden, sich auf den Weg zu machen und das auszureizen. Und ja, da muss man sich schon sagen, okay, da ist schon einiges drin innerhalb dessen, wie hier die Spielfeldgrenzen abgesteckt sind. Das Schulsystem hat einfach die Diagnose strukturell kaputt. Und das spricht mich dann jetzt auch frei davon, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler in der deutschen PISA-Studie so schlecht abgeschnitten haben. Ja, wie soll ich denn, wenn strukturell alles kaputt ist? Ja, das ist jetzt aber schon auch ein bisschen naiv, wenn man behaupten will, dass deutsche Lehrkräfte damit einfach irgendwie so gar nichts zu tun haben, ne? Und ich weiß, es tut weh. Und es hätte mir auch so weh getan, als ich noch Gymnasiallehrerin war und jeden Tag über meine Grenzen gegangen bin und ja, einfach es gut machen wollte. Es hätte mir total weh getan. Es tut mir auch jetzt noch weh, es blutet mir das Herz, weil ich so viele Lehrkräfte vor Augen habe, die einen tollen Job machen. Ja, aber let's face it, es gibt so unglaublich viele Lehrkräfte, die einen Scheißjob machen. Können wir das bitte mal aussprechen? Es gibt so viele katastrophale Kollegien, es gibt so viele schlechte Schulleitungen, es gibt so viel Scheiße, die hinter den Kulissen abläuft. Und ich sage immer wieder, mein Job als Coach von Lehrkräften in der Krise, und ich weiß das auch von anderen Lehrercoaches, mein Job fühlt sich oft an wie Warten in der Kloake des Schulsystems. Da kommt alles ans Licht, was irgendwie mal runtergespült und unter den Teppich gekehrt wurde. Du kannst dir nicht vorstellen, was uns täglich erzählt wird. Du kannst es nicht fassen, was in deutschen Lehrerzimmern abgeht und womit dann aber auch Lehrkräfte mundtot gemacht werden. All das passiert doch. Und dann soll man Schule nicht kritisieren dürfen? Ja, vielleicht nicht global, aber diese fast schon banalen Aussagen von Schleicher, für die er da jetzt gecancelt werden soll, das ist doch ein Witz zu dem, was tatsächlich abgeht. Da müssen wir doch bitte ehrlich zu uns sein und dann auch differenzieren können, fühle ich mich da jetzt gerade mit angegriffen? Fühle ich mich da gemeint? Kann ich in den Spiegel gucken und sagen, nee, ich gebe aber wirklich mein Bestes im Rahmen dessen, was möglich ist? Oder muss man nicht doch auch ehrlich zu sich sein und sagen, ja, mein Zeitmanagement ist verbesserungswürdig, an den und den Stellen habe ich mich ewig nicht weitergebildet. Ja, ich mache das, damit ich irgendwie noch klarkomme. Man verzeihe es mir, aber ich habe auch ein Leben. Und dann sei es dir gegönnt. Es sei dir gegönnt. Es soll dir bitte gut gehen. Ich wünsche dir das. Aber dann sei doch so ehrlich zu sagen, ja, okay, natürlich, irgendwie hat er vielleicht auch recht. Es tut weh, das zu hören, aber es ist einfach eine ganz schlimme, vertrackte Misere, zu der viele Player gehören. Da ist die Schulpolitik, da sind die Schulträger, da sind die Schulleitungen, da sind die Kollegien und da ist das Individuum. Ja, und es ist einfach total schwer. Und dann darf auch jemand kommen und Lehrer kritisieren, ohne dass ich ihn direkt lynchen will, weil irgendwo hat er ja auch recht. Ja, und jetzt kommen wir zu der ganzen Rezeptionsgeschichte dieses unseligen Artikels da vom 19.01. in der Stuttgarter Zeitung. Da habe ich hier zum Beispiel vom 20.01. vom Tag drauf was von News for Teachers. News for Teachers ist so ein großes Online-Bildungsmagazin. Und auch ich war da neulich drin und ich kenne die Macher und ich finde das auch eigentlich ganz cool. Ich lese das auch hier und da. Aber ich muss schon sagen, News for Teachers ist auch hin und wieder ziemlich opportunistisch, weil sie wissen, was macht Klicks. Und ich habe in der Vergangenheit schon gesagt, News for Teachers ist so ein bisschen die Bildzeitung für Lehrer. Immer, wo es einen Scheißhaufen gibt, um reinzuspringen und um Lehrer zu bestätigen, ja, ihr Armen, ihr seid auch wirklich Opfer. Dann macht News for Teachers das, weil es Klicks bringt. Und so viel weiß ich mittlerweile auch schon, nach jahrelangen Social Media Geposte. Was performt am besten auf Social Media? Die Videos und die Visuals, wo irgendwie draus hervorgeht, Lehrer sind aber schon arm dran. Die gehen durch die Decke, durch den Algorithmus, weil das Lehrer gerne lesen. Das wird total gepusht, wenn man irgendwas sagt, was so ein bisschen lehrerkritisch ist und was ein bisschen wehtut, wird das überhaupt nicht gefeatured, weil liest keiner, liked keiner, Algorithmus sagt, bäh, so funktioniert das. Und genau so schreiben eben auch Magazine, die wissen, wenn wir so ein bisschen die Opferhaltung von Lehrern unterfüttern und so ein bisschen Bauchpinseln, ihr Armen, dann wird das richtig gut aufgenommen und dann wird das richtig gut geteilt und ja. Und das macht News for Teachers eben auch. Und so auch bei diesem Artikel, noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, Schleicher brüskiert deutsche Lehrer. Ja, und dann wird natürlich Bezug genommen auf diesen Artikel. Und das habe ich in der Vergangenheit auch eben schon mehrfach gesehen von diesem Magazin, was ich persönlich sehr vielsagend finde. Wie ging es denn dann weiter? Am 24. Januar ist dann die Zeit drauf eingestiegen, weil die gemerkt haben, oh, da ist was zu holen. Das klickt sich gerade gut, das Thema. Jetzt wollen wir den Schleicher aber auch nochmal vors Mikro holen, damit er das ja vielleicht revidieren kann, was er da gesagt hat. Auf jeden Fall holen wir uns diese Klicks auch noch mit ab. So, dann hat die Zeit den Schleicher auch nochmal interviewt. Auch das ist hinter einer Paywall. Ja, und das heißt, wenn diese Debatte jetzt weiter angefacht ist dadurch, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil die meisten Leute, die darüber debattieren, diesen Artikel gar nicht gelesen haben, weil er ihnen den einen Euro hinter der Paywall nicht wert ist. Tja, und ihr ahnt es schon, was hat er getan in diesem Artikel? Er hat noch einen nachgelegt. Er ist nicht nach Canossa gekrochen und hat gesagt, nee, sorry Leute, da habt ihr mich jetzt aber echt falsch verstanden, ich wollte euch da nicht auf den Schlips treten, sondern er ist halt bei seiner Position geblieben, die er ja auch seit Jahren schon vertritt. Also es ist jetzt echt nichts Neues und hat halt bestimmte Thesen wiederholt und auch nochmal ein paar weitere Punkte hinzugefügt. Zum Beispiel, Zitat, im deutschen Bildungssystem haben Schulen wenige Freiräume, das ist richtig. Lehrpläne sind deutlich überfrachtet, das ist zu viel Stoff, das stimmt. So bleibt das Lernen häufig oberflächlich und das sieht man dann in den PISA-Resultaten. Aber es ist zu einfach zu sagen, es geht nicht, es liegt am System. Lehrkräfte sind immerhin Teil dieses Systems und darin gibt es Freiräume, die oft nicht genutzt werden. Lehrende können Vorgaben durchaus kreativ auslegen, etwa weniger Material mit mehr Tiefe vermitteln. Da kommt nicht die Schulinspektion, um das zu kontrollieren. Schulstunden müssen nicht immer 45 Minuten lang sein. Geschichts- und MathelehrerInnen können gemeinsam Konzepte erarbeiten. Kinder lernen je nach Sprachfähigkeit besser in kleinen Gruppen als im Klassenverbund. Es ist einiges möglich. Ich will die Herausforderungen, vor denen Lehrerinnen und Lehrer stehen, nicht kleinreden. Sie sind enorm. Aber ich höre immer diesen einen Satz: Die Schule kann die Probleme der Gesellschaft nicht lösen. Genau das sollten wir allerdings von Schulen erwarten. Sie sind die Gesellschaft von morgen. Und Deutschland steht dabei vor denselben Schwierigkeiten wie andere Länder. Bildungssysteme müssen mit den Anforderungen ihrer Zeit fertig werden. Und dazu gehört heute eben mehr Sozialarbeit als vor ein paar Jahren. Janu, und da muss man ja nun auch zugeben, nee, Schule kann die Probleme der Gesellschaft nicht lösen, aber sie muss ihnen doch irgendwie zumindest angemessen begegnen. Und wenn nicht in der Schule, ja, wo denn dann? Also wir sind uns ja, glaube ich, auch einig, dass in Kindheit und Jugend einige Weichen gestellt werden. Und wo erreicht man denn Jugendliche noch flächendeckend, wenn nicht in der Schule? Ich weiß, das auszulöffeln ist ein hartes Brett, aber es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass jeder einzelne Lehrer, jede einzelne Lehrerin das jetzt auslöffeln muss, sondern letztlich ist hier gesagt, es braucht eine ganze Menge Manpower und eine ganze Menge verschiedene Kompetenzen, um dem irgendwie angemessen zu begegnen. Und wenn es eben mehr Schulsozialarbeiter sind oder sonstige multiprofessionelle Teammitglieder, aber es muss doch Power in die Schulen. Ja, unter anderem hat Schleicher dann auch noch gesagt, und auch das ist echt ein alter Hut, der Lehrberuf ist in Deutschland gut bezahlt, aber er ist intellektuell nicht herausfordernd. Das ist ja auch was, da ging schon im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr verschiedene konservative Kultusminister und der Philologenverband drauf steil. Der Lehrberuf ist intellektuell nicht herausfordernd. Wir haben momentan eine Lehrberufskrise. Wir brauchen Nachwuchs. Und da kommt so ein Heinz und sagt, der Lehrberuf wäre intellektuell nicht herausfordernd. Also, das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich weiß noch genau, wie Karin Prien bei Markus Lanz saß und genau das gesagt hat. Aber hey, wer hat nicht schon mal über Klausuren gesessen und gedacht, ey, scheiße, wo geht meine Lebenszeit hin? Ich sitze bei diesem Kram. Mein Gott, ey, immer der gleiche Müll und ich muss es wieder und wieder unterrichten und es ist kein Ende in Sicht. Der Lehrberuf ist einfach schon sehr repetitiv. Und wenn du das anders siehst, es sei dir gegönnt, aber es gibt auch super viele Lehrkräfte, die sind inhaltlich gelangweilt von ihrem Job. Warum ist das so? Weil sie überhaupt nicht relevant gestalten können. Und das ist auch was, was Schleicher gerne ausführt. Was fordert einen denn intellektuell heraus? Wenn ich mir überlegen darf, mache ich das Ganze jetzt als Tafelbild in grüner Kreide oder lieber in roter Kreide? Oder mache ich heute einen Multiple-Choice-Test? Oder mache ich lieber was anderes? Oder fordert mich nicht eher intellektuell heraus, wenn ich weiß, ich kann hier wirklich was verändern, ich kann Konzepte machen, ich sehe die Erfolgserlebnisse, wir arbeiten zum Beispiel verschränkt mit Universitäten zusammen, ich bin auch forschend tätig, so wie übrigens auch Lehrkräfte in Finnland, verschränkt mit Hochschulen arbeiten und durchaus auch an Forschung mitwirken. Das könnte doch durchaus intellektuell herausfordernd sein und nicht zum 50. Mal die gleiche Quelle im Geschichtsunterricht mit einem Grundkurs in der Oberstufe interpretieren. Mir war es schon nach dem 3. Mal langweilig. Ja, du kennst doch den Kram irgendwann. Ist das jetzt intellektuell herausfordernd? Klar, kannst dir deine Nischen suchen und dann irgendwie dich an was abarbeiten und dann ist das vielleicht intellektuell herausfordernd. Aber wir halten fest, man kann das durchaus so empfinden. Und das komplett abzuschmettern als die Aussage eines Stümpers, der sich überhaupt nicht auskennt, ist jetzt schon auch irgendwie falsch, meiner Meinung nach. So, und spätestens nach diesem Zeitartikel, da waren die konservativen Stimmen schon voll in Fahrt und die Lynn Klitzing und der Deutsche Lehrerverband, der Stefan Düll als Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, alle haben dazu ihren Senf abgegeben und den Schleicher gecancelt. Und dann fielen solche Sätze wie, ob sich die seriöse empirische Bildungsforschung von dem Schaden und Vertrauensverlust erholt, den Andreas Schleicher ihr in Deutschland zufügt, bezweifeln wir. Es liegt nun in der Verantwortung der KMK, ob sie sich vor ihre Lehrkräfte stellt oder weiter zusehen will. Ja, und die KMK ist sicherlich genau die richtige Instanz, um sich schützend vor Lehrkräfte zu stellen. Ach je, und dann hieß es als nächstes Cancel PISA und Stefan Düll, Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, sagt, wenn man den PISA-Macher nicht mehr ernst nehmen kann, kann man dann noch PISA ernst nehmen? Wenn der Wissenschaftler unwissenschaftlich schlussfolgert, wie wurde dann die Studie ausgelegt? Kann die KMK ihren Ergebnissen wirklich noch vertrauen? Dürfen wir dafür wirklich Steuergelder verwenden? Letztlich lenkt Schleicher mit seiner Lehrkräftekritik von den eigentlichen Herausforderungen ab, um seine persönlichen Überzeugungen ohne wissenschaftliche Grundlage zu transportieren. Ja, das sagen jetzt die Verbände und die Gremien, die in der Vergangenheit sich ausschließlich mit Ruhm bekleckert haben, um die eigentlichen Herausforderungen des Schulsystems zu lösen. Ja, und ich glaube, dann haben sich auch alle deutschen Online-Zeitschriften gesagt, bringt das Popcorn, hier ist richtig, richtig großes Hollywood-Kino und wir wollen unseren Teil davon abhaben und jetzt steigen wir hier mal ein in diese Streithahn-Debatte, die ja eigentlich eher gar keine Streithahn-Debatte ist im Sinne von Dialog, sondern Schleicher sagt was und dann stehen die Konservativen auf den Zinnen und wettern und wettern und wettern. So, da ist auf jeden Fall was zu holen. Ich glaube, der Spiegel hat eine Party gefeiert, denn am 30.01. sind mehrere Artikel auf Spiegel Plus und auf Spiegel Online publiziert worden von der ganzen Bildungsredaktion. Alle waren am Start und haben da was zu publiziert und haben darauf wiederum nochmals Bezug genommen. Unter anderem auch ein Artikel von Bob Blume, unter anderem auch ein Artikel, in dem Lehrercoach Lydia Klaes zitiert wird. Und ja, da wird es dann plötzlich differenzierter. Da wird dann gesagt, es gibt jetzt aber hier schon auch Leute, die Schleicher so ein bisschen auch zustimmen. Und das sind durchaus Leute aus dem Lehrberuf. Also das Argument, dass der Schleicher jetzt gar keine Ahnung hat, das ist jetzt nicht mehr so richtig valide, sondern es gibt auch Bildungsexperten und Lehrkräfte, die seine Meinung teilen. So heißt es zum Beispiel von Lydia Klaes, mit der ich auch im Austausch bin, die ich auch kenne. Sie macht Lehrercoaching im Rahmen von Locker Lehrer. Gruß geht raus an dich, Lydia. Ich muss gestehen, als ich noch Teil eines sehr engagierten Kollegiums war, wäre ich genauso empört über die Aussagen Schleichers gewesen. Heute erlebe ich in Coachings, dass innovative Lehrer vielerorts regelrecht sabotiert werden von Lehrkräften, denen die Vision fehlt, dass Schule auch anders funktionieren kann. Und ja, wenn man im Lehrercoaching arbeitet, dann kriegt man all die Stories mit und dann weiß man, das ist ein Problem. Das gibt es und das gibt es auch flächendeckend und es muss doch adressiert werden dürfen. Und, so heißt es weiter von Lydia, kreative Unterrichtsgestaltung und Lehrergesundheit lassen sich nicht trennen. Aus dem Stress heraus sind wir alle nicht bereit, gewohnte Mechanismen aufzugeben. Das ist eine Überlebensstrategie. Genau wie ich gesagt habe, es ist einfach das Problem, dass Leute am Limit sind. Und wer am Limit ist, der lässt sich ungern sagen, dass es noch nicht gut ist, dass es noch nicht genug ist, was er tut. Und der nimmt dann vielleicht auch Kritik persönlich, die gar nicht unbedingt an ihn oder sie gerichtet ist, sondern an ein anderes Segment von Lehrern, die sich das aber auch zu Recht vorwerfen lassen müssen. Ja, und das hat mich erinnert an eine Kundenmail, die ich vor einiger Zeit bekommen habe, in Response auf den Bildungsprotesttag. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du diesen Podcast hörst, letztes Jahr war der Bildungsprotesttag deutschlandweit. An verschiedenen Standorten gab es große Kundgebungen und ich war auf einer Kundgebung in Köln. Und ein Mitarbeiter von uns, der Murphy, der war auf einer Kundgebung in Freiburg. Und wir haben uns danach in einer Podcast-Folge darüber ausgetauscht, warum ist es eigentlich so schwer, Lehrkräfte zu mobilisieren für den Aufruf nach einer Überarbeitung, Verbesserung, Erneuerung des Bildungssystems. Jeder klagt drüber, aber wenn dann deutschlandweit so ein Protesttag gestemmt wird von zahllosen Ehrenamtlern, wo sind sie denn dann, die Lehrkräfte, die die ganze Zeit klagen? Warum stehen sie nicht dort? In Köln war ganz gut besucht, in Freiburg aber überhaupt nicht. Ja, genau. Und wir haben darüber philosophiert, warum ist das so? Und ich habe daraufhin eine E-Mail erhalten von einem damaligen Kunden und die möchte ich hier verlesen. Anonym natürlich, vollkommen klar. Aber ich habe mich dazu entschieden, sie ganz zu verlesen, weil ich glaube, sie trifft das Dilemma ins Herz, vor dem so viele Lehrkräfte stehen. Diese Lehrkraft ist am Gymnasium und sie äußert sich bezugnehmend auf den Bildungsprotesttag, aber es steht einfach symbolisch für diese Debatte, die auch hier mit Schleicher wieder hochkocht. Und es geht nämlich um das Postulat der progressiven Stimmen in der Bildungsdebatte. Und da schreibt diese Lehrkraft: Ich möchte eine weitere Erklärung vorschlagen, warum sich die Lehrerschaft eventuell nicht so einfach mobilisieren lässt. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Die Bildungsbubble spricht mich einfach überhaupt gar nicht an. Die Lösungen, die propagiert werden, widersprechen meiner Alltagserfahrung, zum Teil grundlegend. Ich versuche es mal so zu erklären. Wenn PolizistInnen jeden Tag aufs Neue die Erfahrung machen, dass sie vor allem mit Menschen mit Migrationshintergrund zu tun haben, dann kann man ihnen noch so häufig von Studien erzählen, dass nicht der Migrationshintergrund, sondern die sozioökonomischen Verhältnisse die Erklärung für Straftaten sind. Sie werden es nicht glauben. Und so geht es mir in der Schule. Ich will nicht mehr Inklusion. Ich will weniger. Ich will nicht mehr selbstständiges Lernen. Ich will weniger. Weil ich mehr Kontrolle möchte. Und weil ich sehe, dass die SchülerInnen immer wieder einfordern, einfach frontal von mir unterhalten zu werden. Ich will also auch nicht mehr Differenzierung. Ich will Einheitsbrei kochen, weil mich Differenzierung anstrengt und ich überhaupt keinen Erfolg sehe. Und ich will nicht diversere Klassen. Ich will mit neugierigen Kindern arbeiten, deren behüteten familiären Hintergrund ich kenne und verstehe. Ich bin zwar als Gymnasiallehrer an einer Gemeinschaftsschule, aber ich sehne mich nach dem dreigliedrigen Schulsystem zurück, wo die 20 SchülerInnen in der Klasse, die halbwegs interessiert sind, nicht von den 10 Problemkindern tyrannisiert werden. Keine Angst, mit diesen Gedanken gehe ich nicht hausieren. Ich würde sie auch nicht als Überzeugung bezeichnen. Ich schäme mich ja sogar für diese Gedanken, weil ich die Studien kenne, die das Gegenteil behaupten und deshalb kann oder zumindest versuche ich mich zu mäßigen. Diese Forderungen widersprechen aber so brutal meinem Alltag, dass ich die Bildungsbubble für woke halte. Ich warte nur darauf, bis diese Gutmenschen, die in meiner Vorstellung Referendare sind oder in irgendwelchen Vereinen arbeiten, aber nicht als Lehrkraft tätig sind, endlich mit ihren Ideen selbst auf die Schnauze fallen. Weil ich auch mal gebrannt habe und dachte, ich verändere etwas. Aber mit dieser Einstellung verändert man nichts. Man geht im operativen Geschäft daran kaputt. Ich hoffe, ihr könnt diese Gedanken richtig einordnen. Natürlich wünsche ich niemandem konkret etwas Schlechtes. Aber es sind solche oder so ähnliche Gedanken, die mich und viele andere von der Bewegung distanzieren, die ich mittlerweile einfach nur noch für naiv halte, obwohl ich wissen müsste, dass ich falsch liege. Ich weiß, dass wir mit unserem dreigliedrigen Schulsystem OECD-weit Schlusslicht sind beim Ermöglichen von sozialer Mobilität. Und dass es keine homogenen Gruppen gibt, dass es sie noch nie gab und dass es sie nie geben wird, egal wie wir aussortieren und selektieren. Aber diese Fakten dringen bei meinem täglichen Erleben nicht zu mir durch. Bin mir sicher, dass es anderen auch so geht. Liebe Grüße und danke für eure tolle Arbeit. Und das ist ganz bestimmt, und da trifft diese Lehrkraft sicherlich auch ins Schwarze, eine Denkweise, die viele Lehrkräfte haben, mit der sie sich nicht unbedingt aus dem Fenster lehnen würden, ja, aber die letztlich doch einfach nur darauf deutet, dass man seinen eigenen Arsch retten will in diesem System, dass man es muss, dass es darum geht, nicht vor die Hunde zu gehen, dass es darum geht, irgendwie noch klarzukommen und ja, dass es so eine riesige Anstrengung ist, das zu verändern. Und ich kann es nachvollziehen, weil ich weiß, dass ich das auch ähnlich so dachte. Und ich habe jetzt leicht reden, dass ich jetzt außerhalb dieses Systems stehe und sage, ja, aber der Weg muss gegangen werden. Und Lehrkräfte müssen dabei ja nicht allein sein. Es muss einfach mehr Manpower in die Schulen, aber es muss sich grundlegend was ändern. Ja, ich habe leicht reden, ich muss die Suppe ja nicht auslöffeln. Ich kann nur sagen, ich verstehe es, wenn man einfach zu kaputt ist, um diesen idealistischen Postulaten hinterherzuhechten, weil man jeden Tag struggelt. Ich verstehe das. Gleichzeitig kann das nicht der Grund sein, warum man jegliche Stimmen, die Kritik äußern und die Handlungsspielräume aufzeigen, versucht mundtot zu machen. Das ist jetzt vielleicht nicht bei dieser Person der Fall, aber man sieht es doch an der Reaktion auf die Postulate von Schleicher. Und ja, Lehrerverbände stellen sich natürlich hinter Lehrer und sagen dann, ihr Armen, hat er euch beleidigt? Nee, kommt her, kommt zu Mama. Wir boxen euch da durch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ein Teil der Wahrheit ist es wahrscheinlich auch, und das müssen wir alle anerkennen, dass Lehrkräfte, ob sie wollen oder nicht, und aus welcher Motivation auch immer sie so handeln, wie sie handeln, doch dazu beitragen, dass diese Misere da ist. Nicht jede Lehrkraft, nicht jedes Kollegium, aber doch viel zu viele Lehrkräfte. Und mit diesem Tabu müssen wir brechen. Ja, und das war mein Senf zu dieser Debatte. Tat vielleicht an der einen oder anderen Stelle weh. Und es ist mir auch schwer gefallen, mich dazu so zu äußern. Aber du hast auch gemerkt, das emotionalisiert mich auch. Und es macht mich auch wütend. Und es macht mich auch wütend, wenn Menschen an den Pranger gestellt werden für Dinge, die ja doch auch irgendwie stimmen. Wenn es nicht tabuisiert wäre, Lehrkräfte zu kritisieren, und zwar auch berechtigt zu kritisieren. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich am Ende dieser Folge und wünsche dir eine schöne Woche, in der nächsten Woche wieder mit erfreulicheren Inhalten. Bis dahin.